SWR 2 Musikstunde. Pasticcio Musicale.
Es ist zwar März, liebe Freundinnen und Freunde, aber das soll uns nicht hindern. Tanzbare Musik zu spielen. Aus einem der Länder, das für seine Leidenschaft, das Tanzbein zu schwingen, weltberühmt ist. Dänemark. Und da gibt es einen, der von den Dänen, der Johann Strauss des Nordens genannt wird, obwohl es umgekehrt sein müsste. Strauss müsste der Hans Christian Lambü Österreichs, also eigentlich der K&K Lambü genannt werden, denn er, der Däne, hat eine Generation mehr Musiker hervorgebracht als unser Strauss. Hören wir doch mal rein.
Thank you.
Das war von Hans Christian Lambue der Kopenhagen-Eisenbahn-Dampfgalopp, das SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern. Die Leitung hatte Jiří Starek. Aber jetzt mal schön der Reihe nach und von Anfang an. Hans Christian Lambue ist geboren worden und hat leider auch sterben müssen. Und das am 20. März 1874, also vor 150 Jahren. Der Papa war Soldat. Na gut, das heißt in Dänemark nicht viel. Mehr als ein paar Ferienwohnungen gab es auch im 19. Jahrhundert nicht zu verteidigen. Aber der Papa war Uniformträger. Das hat auch im Norden seit den Wikingern ziemlich was hergemacht. Ob zur Uniform des Papas auch ein Helm mit Rentierhörnern oder ein Rock aus Moschusfell gehörte, das wissen wir heute nicht mehr. Was wir wissen ist, dass der kleine Lambue dem Generalstab auffiel, weil er das Talent zum Musiker hatte, zum Militärmusiker. Märsche waren in Dänemark Mangelware, ist auch klar. Ich meine, beim Marschieren in den Dünen, da hörst du ja noch nicht mal den Gleichschritt, das ist ja furchtbar. Also Märsche waren in Dänemark Mangelware, also warf man ein Auge und eine Menge Hoffnungen auf ihn. Wie alle Militärmusiker lernte er mit 11 Jahren Geige, was übrigens eine militärstrategische Überlegung war. Die Geige ist einfach leiser und fällt im Schützengraben deshalb nicht so schnell auf wie die verräterisch laut trötende Trompete. Deshalb heißt sie auch Trompete, beziehungsweise den Trompeten, wie der Däne sagt. Als er etwas größer war, also jetzt nicht den Trompeten, sondern der Lambue, lernte er dann aber auch Trompete und damit hatte er sein Werkzeug zusammen. Mit 19 kam er nach Kopenhagen zu den Dragonern und ab da durfte er auch nebenbei in einem Tanzorchester spielen. Er komponierte Märsche und Tanzmusik und es hätte alles so schön dänisch weiterlaufen können. Morgens ein paar Haferflocken, mittags Smørrebrød mit Aquavit und abends ein Hotdog, 3 Bier, 3 Aquavit und ab in die Haier. Es sollte aber anders kommen. Ein 16-köpfiges Orchester aus der Steiermark tourte erfolgreich just in der Zeit durchs Dänenreich mit Musik von Lanner und Strauss Vater. Und das war's dann. Lambue war verzaubert und fühlte sich herausgefordert nach dem Motto »Das kann ich auch«. Er komponierte ab jetzt in dieser Richtung, allerdings, und das ist bemerkenswert, weniger Walzer, sondern Galopps, Mazurkas, Polkas und Märsche. Ja, so ist er, der Däne. Wo Wiener in Kreisen schweben im Walzer, galoppiert der Däne durch die Dünen. Ein Temperamentsbündel der Ausnahmeklasse. Deshalb werden seine Galopps auch gerne Tarantellas des Nordens genannt. Bei der Gründung vom Tivoli, dem damals weltweit größten Vergnügungspark, war er mit 38 Jahren von Anfang an dabei, gründete ein Orchester, spielte fast bis zum Ende seines Lebens jeweils ein halbes Jahr bis zum Herbst im Tivoli-Saison und in der Winterhälfte tourte er durch halb Europa mit seinem Orchester. Und beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2024 wurde sogar eine seiner bekanntesten Kompositionen aufgeführt. Man stelle sich vor, eine dänische Komposition in Wien. Also mehr kann der Däne nicht erreichen. Und hören wir ihm jetzt zu. So springt er, der Däne, ein Wunderwerk. Hans Christian Lambue, frohes neues Jahr, Galopp für Orchester, Wiener Philharmoniker und Christian Thielemann. Na, servus! Wir haben in diesem Monat einen 200. Geburtstag eines der ganz Großen. Bedřich Smetana, geboren am 2. März 1824 in Litomyšl, gestorben mit 60 Jahren am 12. Mai 1884 in Prag. Als der Achtjährige seine erste Komposition, einen Galopp, der Öffentlichkeit vorstellte, einen Galopp, das muss man sich vorstellen, obwohl er da nicht, der Achtjährige, nie in Dänemark war, ahnte er noch nicht, dass er damit das Tor zur nationalen tschechischen Musik öffnete. Als die geplante Virtuosentournee des 23-Jährigen schon in Pilsen und Eger scheiterte, wandte sich der junge Komponist an Franz Liszt um Hilfe. Was der ihm an Geld nicht bieten konnte, bot er ihm an Freundschaft, die ein Leben lang hielt. Dafür half das Amerika des Nordens, Schweden, wohin Smetana als Dirigent, Pianist, Musiklehrer und, wie die alte Tante Musik in Geschichte und Gegenwart süffisant bemerkt, gesuchter Gesellschafter einige Jahre lang lebte. Erst mit Mitte, wir können uns überlegen, was mit den beiden Wörtern er sei, ein gesuchter Gesellschafter gewesen, wirklich gemeint ist. Na gut, na bitte. Erst mit Mitte 30 entdeckte der bis dahin eher deutsch orientierte Smetana den Tschechen in sich. Er ging nach Prag zurück und legte, wenn auch zum Teil heftig angefeindet, bleibende Fundamente für das, was man tschechische Nationalmusik nennen könnte. Vielleicht, weil er das Gezeter und die Streitereien nicht mehr hören konnte, wurde er taub, musste damit mit einem Bruchteil dessen, was er als Dirigent verdient hatte, hinkommen, komponierte aber nach dem Motto »No, jetzt erst recht« mit aufopfernder Energie seine großen Meisterwerke. Erst gegen Ende dieses entsagungsreichen Lebens wurde ihm die Anerkennung zuteil, die er schon viel früher verdient hätte. Die letzten Wochen seines Lebens verbrachte der 60-Jährige in der Prager Anstalt für Geisteskranke, wo er dementsprechend auch starb. Der große Karl Kraus hat in schöner Empathie zu so einem Leben geschrieben: Ist die Folter in Österreich abgeschafft? Das Genie darf noch immer zu Tode gemartert werden, vor aller Augen. Smetana wurde gefoltert, bis er in Wahnsinn starb. Sein Verbrechen? Na, der Fortschritt. Smetanas Leben war ein langsamer Hungertod. Als er es nicht hören konnte, sicher nicht mehr hören konnte, nannte man ihn den Mozart unserer Zeit. Wie das wohl tut, wenn man schon zwischen jenen anderen Brettern liegt, die nicht mehr die Welt bedeuten.
Thank you.
Das war Bedřich Smetana, der zweite Satz, Allegro Moderato und Andante Cantabile aus dem Streichquartett Nummer 2 in D-Moll. Es spielte das Pavel Haas Quartett. Naja, und da blättere ich so ein bisschen in meinen Musenalmanachen und was sehe ich? Ich traue meinen Augen nicht. Noch einen dänischen Komponisten, der in unseren Jubelmärz 2024 fällt. Christoph Ernst Friedrich Weise. Er ist am 5. März 1774, einmal darf ich das jetzt noch sagen, die Älteren werden sich erinnern, in Altona geboren. Wie, werden Sie sagen? Altona ist doch Hamburg. Was hat denn das mit Dänemark zu tun? Ja, sagt da der natürlich allwissende Konrad Beikircher. Das kann ich natürlich erklären. Von 1640 bis 1864 war Altona bei Dänemark. Und damit die zweitgrößte Stadt dieses kleinen Landes. So kam es, dass der plattdütsche Jung mit 15 nach Kopenhagen kam und dort eine tolle Karriere machte. Also jetzt für einen Dänen. Er komponierte 7 Symphonien und gab als Pianist Konzerte. Am liebsten in Konzerten von Mozart. Als er anfing, ein Singspiel zu komponieren, Sovedricken, stolperte er allerdings über seine Hormone. Er verliebte sich über alle 4 Ohren. Ja, Sie haben richtig gehört, Musiker haben 4 Ohren. In eine Julie Dutain, mit der er sogar verwandt war, fiel aber auf die Nase. Vielleicht war er ihr zu hanseatisch. In Altona lebten ja nicht wirklich Dänen, es waren schon eher Missing sprechende Hanseaten, die dort lebten. Oder war er ihr zu korpulent, wer weiß. Er sah ein bisschen aus wie Tobias Knopp bei Wilhelm Busch. Oder er hatte, keine Ahnung, zu schütteres Haar. Wir wissen es nicht. Jedenfalls war da mal ein paar Jahre Schaffenspause wegen Liebeskummer. Mein Gott, was hat der da gelitten? Und Altona, das liegt ja neben St. Pauli, wenn da ein Mann nicht ankommt. Oh, 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 oh. Als die Dame dann aber nach Holland geheiratet hat und er eine bewegende Aufführung vom Don Giovanni in Kopenhagen gesehen hat, blühte die Kreativität wieder auf und er konnte sein Singspiel Sovedricken vollenden. So wurde unser Herr Weise immer mehr zum Mittelpunkt des musikalischen Lebens in Kopenhagen. Er hat eine ganze Menge komponiert, wirklich schöne Kirchenmusik geschrieben und auch seine kammermusikalischen Werke und Symphonien sind geblieben. Das Kurioseste aber ist, er ist mit einer Musik weltberühmt geworden, obwohl die nie unter seinem Namen aufgeführt wird, das Katzenduett. Duetto buffo per due gatti, das Gioachino Rossini zugeschrieben wird. Zu einem größeren Teil aber von unserem Herrn Weise stammt, aus Altona in Dänemark. Da wollen wir aber mal gerne einem hanseatischen Dänen die Ehre geben. Viel haben die ja musikalisch nicht wirklich zu bieten, die Dänen ansonsten. Ja gut, ja sicher, Nils Gade, aber da muss ich dann schon gucken, Moment, wen haben wir denn da noch? Ja gut, Hans Abramsen, Rudolf Bey, Viktor Bendix, Nils Viggo Bentzon, Andreas Peter Berggren, Rudolf Berg, Hakon Børresen und da sind wir erst beim Buchstaben weiches B. Das war das sogenannte Katzenduett von sogenannt vom Rossini nach Motiven aus Otello. Es sangen, egal ob es nun Weise allein komponiert hat oder ob ihm Rossini dabei die Feder geführt hat, das war Elisabeth Schwarzkopf und das war auch Victoria de Los Angeles. Gerald Moore, der größte aller Klavierbegleiter, hat beglitten. Vor 200 Jahren ist er gestorben. Am 3. März 1824 und damit fällt er natürlich in unseren Jubiläumsmonat und das in London, obwohl er Italiener war und einer der größten Geiger seiner Zeit. Das betone ich deshalb so, weil in London sterben sonst nur Hornisten, weil das Horn ist ja das Lieblingsinstrument der Engländer generell und da insbesondere der Abonnenten. Giovanni Battista Viotti. Alle Welt kennt sein Violinkonzert Nummer 22 für ewige Zeiten den Violinschülern aller Konservatorien in der Welt in die Finger geschrieben. Was heißt geschrieben? Tätowiert. Was haben wir über dieses schöne Konzert geflucht? Weil leicht ist es nicht. Viotti war mit Corelli und Giuseppe Tartini der beherrschende Geiger des 18. Jahrhunderts und hat dieses Instrument bis heute geprägt. Hier darf ich einmal, unter Verzicht auf äußere Daten, das kann man ja überall nachgucken, aus einem wundervollen Buch zitieren, für einen Geiger wie mich eines der Lieblingsbücher überhaupt. Wilhelm Josef von Wasilewski, Die Violine und ihre Meister. Ich habe die 6. Auflage von 1920. Eine durchaus, so darf ich jetzt zitieren, interessante Persönlichkeit steht hinter einem wechselvollen, einer äußeren Einheitlichkeit so ganz entbehrenden Leben. Und da seine Persönlichkeit bedeutend war, erhält diese problematische Existenz etwas durchaus Tragisches. Hierhin und dorthin getrieben, Italiener von Geburt, Franzose nach dem Felde seiner Tätigkeit und seines bedeutendsten Einflusses, nach England für lange Zeit geworfen und dort, wie es scheint, sich am wohlsten fühlend, einige Jahre im Exil in Deutschland verbringend, kann er nirgends mit seinem ganzen Sein Wurzel fassen. Der größte Violinspieler und bedeutendste Violinkomponist seiner Epoche, nachwirkend bis auf den heutigen Tag, was so wenigen Vertretern seiner Kunst zuteil geworden, tritt er vom Podium, ehe noch seine Kunst die höchste Reife gewinnt. und gönnt von da ab nur vereinzelten Fachgenossen und wenigen Freunden, sich an so reichen Gaben zu erfreuen und zu bilden. Vielleicht war das damals auch Mode. Rosini hat ja auch mit, wenn ich mich richtig erinnere, 38 aufgehört und hat sich dann aufs Essen konzentriert, ist auch vernünftig. Eigensinnig verschmäht er es, also Viotti, aus seinen besten Talenten materiellen Vorteil zu ziehen. Lieber wird er Weinhändler, wird er Impresario und büßt zu wiederholten Malen alles ein, was er erworben. So steht er da, seltsam, aus Größe und Weltunverstand gemischt. Noch eines ist merkwürdig, schreibt Wasilewski, merkwürdig an sich, merkwürdiger bei einem Künstler und am merkwürdigsten bei einem italienischen Künstler. Die Frauen scheinen in seinem Leben keine irgendwie erhebliche Rolle gespielt zu haben. Vielleicht erklärt dies manches von seiner inneren wie äußeren Existenz, insbesondere seine Ruhelosigkeit.
Thank you.
Das war Musik von Giovanni Battista oder Gian Battista Viotti. Der dritte Satz aus dem Duo für zwei Klarinetten. Es spielten Dieter Klöcker und Oliver Link. Viotti war sehr lebhaft, schreibt Wassiljewski weiter, ein geistvoller Gesellschafter, von gewinnenden, vornehmen Manieren, in der Kleidung gewählt, in seiner Jugend sogar elegant. Seine Haare waren blond, er trug sie anfänglich lang, in späteren Jahren war seine Stirne hoch und kahl. Guter Billardspieler, trefflicher Reiter, zeigte er in allem, womit er sich abgab, viel Geschick. Seine Erziehung war sorgfältig. Er liebte die Literatur und bevorzugte als junger Mann Rousseau besonders. Damit zusammenhängend bewies er eine außerordentliche Liebe zur Natur und für das Landleben. Ein Schmetterling, eine Blume, eine Frucht konnte ihn immer aufs Neue entzücken. Viotti ist unter den Italienern als der letzte wahrhaft große Repräsentant des klassischen Violinspiels zu bezeichnen. Im Besitze einer virtuos gebildeten Technik, er war der letzte mit dieser Technik vor Paganini. Erst Paganini hat den ganzen Krempel dann auf den Kopf gestellt und erneuert in einem Maß, wie man es nicht für denkbar gehalten hatte. Im Besitze also einer virtuos gebildeten Technik hat er in seinem künstlerischen Wirken doch nichts mit jenem absoluten Virtuosentum gemein, welches, die ideale Bedeutung der Kunst verkennend, das Mittel für den Zweck hält. Hierüber gibt ein Blick auf seine Kompositionen unzweifelhaften Aufschluss. Dieselben tragen, soweit sie nicht durch ihren veralteten Duktus oder geringen Gehalt dem Geschick der Vergänglichkeit anheimgefallen sind, den Stempel echten, gediegenen Musikertums. Für Frankreich, wo er immer wieder lebte, kommt aber etwas Sensationelles dazu. Viotti ist der Komponist der Marseillaise. Seine Komposition von 1781, Thema e Variazioni in C-Dur, ist die Marseillaise, was den nationalstolzen Franzosen einen gewaltigen Dämpfer verpasst hat, denn diese Ausgrabung aus einer Privatbibliothek ist erst 2012 getätigt worden. Umso mehr Viotti.
Thank you.
Das war die Marseillaise, haben sie natürlich erkannt. Giovanni Battista Viotti, Thema e Variazioni für Violine und Orchester in Do Maggiore in C-Dur. Guido Rimonda und die Camerata Ducale musizierten. Naja, und da kommen wir an die Stelle mit dem lachenden und dem weinenden Auge. Dieses, liebe Freundinnen und Freunde des Pasticcio Musicale hier im SWR 2, ist meine letzte Sendung. Ich bin stolz darauf, dass ich Sie seit 2008 jeden dritten Samstag begleiten durfte. Ich habe Ihren Kaffee gerochen und mit Ihnen am Frühstückstisch gesessen. Ich habe Ihnen Lustiges und Melancholisches erzählen können, manchmal Abartiges und Absurdes, aber immer hat es mir große, nein, ganz große Freude gemacht, zu Ihnen zu kommen. Darüber sind 16 Jahre ins Ländle gezogen. Die beiden Menschen, die mich in dieser Zeit redaktionell begleitet haben, Martin Roth und Dr. Bettina Winkler, habe ich ins Herz geschlossen. So fair, so kompetent, so freundlich waren sie immer zu mir. Das war ein einziges Vergnügen. Und wenn der manchmal etwas tüdelige Beikircher sich mal vertan hat, haben sie leise, aber bestimmt immer die richtigen Worte gefunden, mir das zu sagen. Und dafür danke ich ausgesprochen herzlich. Von den Musikeinfällen der beiden ganz zu schweigen. Und der Dritte in dem Bunde ist in Bonn der Aufnahmetechniker Guido Mura, der alles über sich hat ergehen lassen, gerne mit Anregungen kam, zum Beispiel mit der Anregung, wenn dir mal die Geburtstage ausgehen, dann probier's doch mal mit Namenstagen, das wäre doch auch mal was. Da wäre wieder ein großes Feld von neuen Komponistenreigen zu verzeichnen. Also, jetzt verändert sich das Gesicht von SWR 2. Es gibt Ausweitungen nach Frankreich und ich finde das ganz großartig. Das benachbarte Ausland findet, wie ich meine, viel zu wenig statt in unseren deutschen Medien. Auch wir müssen endlich europäisch werden. Das erleichtert mir den Abschied von Ihnen und vom Baden-Baden sehr. Kurz, es war wunderbar. Ich umarme Sie, danke Ihnen für die viele Strompost, die Sie mir geschrieben haben. Freue mich noch einmal darüber, dass ausgerechnet ein Vertreter meines Lieblingsinstruments, der Geige, und obendrein ein Italiener, nämlich Herr Viotti, die Marseillaise komponiert hat. Das schmeckt dem Franzosen aber sowas von überhaupt gar nicht und bleibt natürlich hoffentlich ein bisschen in ihrer Erinnerung, als ihr Konrad Beikircher, der jetzt auf Badisch sagt, Adele, aber ich habe noch eine Kleinigkeit. Wenn Sie möchten, dann können Sie einen Film sehen. Er heißt Ein Sommer mit Konrad Beikircher. Er ist in der ARD-Mediathek noch 11 Monate. Es hieß, ein Jahr lang bleibt das da drin, zu sehen. Und ich finde, da können Sie gerne mal reingucken. Ich würde mich freuen. Also, Adele.
In jeder Praterspiegelgalerie passt hinter dir still, dass nix merkst. Ein schlechter Teufel auf dein warmes Öl, der schnappt geschickt wie eine Katzel. Wann's nix merkst mit seiner haarigen Krön noch deinem schönen Stöhn, der schnappt nur zu gern nach dir, nach dir. Jedoch du merkst nur Blumen, rote aus Papier und Engelsköpfe und Stimmen in der Luft und rosa Wolken, weiße Tauben und
Nagel gespürt. Jedoch du merkst nur Blumen, rote aus Papier und Engelsköpfe und Stimmen in der Luft und rosa Wolken, weiße Tauben. Orgel gespür und Orgel gespür.
Und drin im Spiegel siehst nur goldene, zagerlose Uhren. Was Gott wie viel und Hanteln, Finger, schmoll wie Höfenbahn. Ein Abend voller Stern und Lippen, Glücksklee, Augen. Ein süßes Gefries vielleicht, ein lila Fosch ins Laufen, ein seidenes Himmelbett, ein Herz, nicht eins, das was grad bricht. Und manchmal ganz verdraht, verschoben, dein eigenes Gesicht, dein eigenes Gesicht. Jedoch du merkst nur Blumen, rote aus Papier und Engelsköpfe und Stimmen in der Luft und rosa Wolken, weiße Tauben, Orgelgespür. Jedoch du merkst nur Blumen, rote aus Papier und Engelsköpfe und Stimmen in der Luft und rosa Wolken, weiße Tauben, Orgelgespür und Orgelgespür.
Dagegen merkst nie und nie den schlechten Teufel, aber der ist immer, immer hinter dir, durchsichtig gläsern, wie aus Glas. Und hat das erst einmal, dein armes Seel, so lass das nimmer los aus seinen haarigen Krallen. So lass das nimmer los aus seinen haarigen Krallen. Dein armes Seel.
Jedoch du merkst nur Blumen, rot aus Papier und Engelsköpfe und Stimmen in der Luft und rosa Wolken, weiße Tauben, Orgelspiel.
Jedoch du merkst nur Blumen, rot aus Papier und Engelsköpfe und Stimmen in der Luft und rosa Wolken, weiße Tauben. Du merkst nur Blumen und Engelsköpfe, Stimmen in der Luft, Wolken, Tauben und Orgelspiel. Du merkst nur Blumen, rote aus Papier und Engelsköpfe und Stimmen in der Luft und unsere Wolken, weiße Tauben.